Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
90 Plus präsentiert Ballon Ohr. Die besten Geschichten des Fußballs.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ballon Ohr. Heute soll es um die zweite Bundesliga gehen. Dafür haben Marc und ich auch eine ganz fantastische Gästin am Start. Aber zuerst begrüßen wir natürlich den Pfeiler dieses Podcasts. Hallo Marc.
Der etwas matschige Pfeiler heute. Schön mit den Reaktionen der Zweitimpfung hier. Aber ich bin Krieger, ne? Ich zieh durch, ich wurde fit gespritzt. Ja, bin Warrior und jetzt sitze ich hier und gebe alles. Also mir kannst du nichts vorwerfen. Ich gebe hier immer 100% Hashtag alles raushauen.
Du bist für mich ein ganz besonderer Mensch und deswegen möchte ich dich noch eine Sache fragen, bevor wir dann auch unsere Gästin begrüßen. Mhm. Da bitte ich dich vielleicht kurz hinzuhören.
Mhm. Ja, Schatz, wir sind jetzt schon ein paar Monate zusammen, eigentlich fast ein Jahr. Und ja, war eine schöne Zeit und ich bin zwar nicht bei dir, aber obligatorisch hole ich den Ring raus. Und falls du es lesen kannst, ich frage dich hiermit, ich liebe dich und ich frage dich, ob du meine Frau werden willst. In dem Sinne, schöne Grüße nach Deutschland.
Ja, in dem Sinne, schöne Grüße nach Deutschland, lieber Marc. Das war Max Kruse mit einem herausragenden Heiratsantrag. Ich finde das Ende dieses schöne Grüße, in dem Sinne, schöne Grüße nach Deutschland. Das ist perfekt abmoderiert. Wir moderieren aber erst an.
Ja, bitte. Ich finde das Beste an der, eigentlich musste ich das gar nicht mehr beantworten, das war klar. Ich finde das auch sehr passend, weil du ja, er ja auch sagt, ich kann gerade nicht da sein, aber ne, deswegen fühle ich mich auf jeden Fall abgeholt. Das Schönste an dem Ding finde ich eigentlich dieses, ja, wir sind jetzt ein Jahr, also fast ein Jahr zusammen und es war eine schöne Zeit. Also da kamen die Tränen bei mir. Also das ist also wie der einen Ball behandelt, so behandelt er auch den deutschen Wortschatz. Ganz herausragend, aber Glückwünsche ins Haus Kruse oder vielleicht nimmt er auch den Namen seiner Frau an, das fände ich schön. Ich weiß nicht, ist eine türkischstämmige Frau, vielleicht haben wir bald Max irgendwas in der Bundesliga.
Wir werden es erfahren, aber es gibt wenig Menschen, die ich lieber höre als Max Kruse. Ein Mensch, aber auf den das zutrifft, der ist heute hier. Eva Bohle vom Zweite Bundesliga-Podcast, die perfekte Expertin, um über die Zweite Bundesliga zu reden. Hallo Eva.
Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das als Kompliment sehen soll oder nicht, so auf einer Stufe mit Max Kruse gestellt zu werden. Ich dachte übrigens, er macht mit dir Schluss vom Fernsehen. Also ich finde halt, wir sind jetzt fast ein Jahr zusammen, war eine schöne Zeit, aber
reicht auch.
Ja. Nee, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen, obwohl ich glaube, meine Expertise, alle, die in so einem Kick-Tipp-Spiel oder Kick-Tipp-Runde für die zweite Liga, ja, sagen wir mal so, ich sage jetzt einfach, es gewinnt der die wenigsten Punkte am Ende der Saison hat. Das könnte sehr gut ich sein.
Altes Franz Beckenbauer-Zitat, wer richtig tippt, hat keine Ahnung vom Fußball.
Ja, nämlich.
So ist es auf jeden Fall. Ist ja auch schon das zweite Mal, dass du hier bist. Wir haben ja letztes Jahr schon über die Saison von der zweiten Bundesliga geredet. Und das war auch sehr schön. Seitdem sehen wir dich ja quasi als drittes Rad an unserem Spaßtandem hier. Und um das nochmal aufzugreifen, wir wollen auch über die aktuelle Zweitligasaison reden. Es ist wieder mal die beste zweite Liga aller Zeiten.
Krass, ne?
Bis jetzt, würde ich sagen, damit wir das für nächstes Jahr zumindest noch offen haben. Und es ging ja auch recht spannend los am ersten Spieltag schon. Wir hatten ein paar Top-Spiele, in Anführungszeichen, wie top dann zum Beispiel Hannover gegen Werder wirklich sein wird in der Saisonrückschau. Da werden wir gleich zum Beispiel drüber sprechen. Aber richtig los ging es mit Schalke gegen den HSV. Zwei Vereine, die hochgehandelt werden. Und der direkte Absteiger Schalke, der hat da weitergemacht, so ein bisschen, wo es aufgehört hat im letzten Jahr. Nicht den schönsten Ballbesitzfußball gespielt und verloren. Also auch da schon erste Gradmesser, die nicht nur vom HSV kamen, sondern auch von einem anderen Hamburger Verein. Auch St. Pauli hat sehr gut gespielt. Hast du schon im Vorgespräch auch erwähnt, dass die dir sehr gut gefallen haben. Und ich würde sagen, wir fangen mal an damit so ein bisschen, auf unsere Aufstiegsfavoriten zu blicken. Vielleicht liegt es einfach nahe, zuerst über Schalke und den HSV auch in Bezug auf das Spiel zu reden. Wie habt ihr den Freitagabend wahrgenommen?
Ja, ich würde einfach mal anfangen. Ja, ich weiß nicht so ganz, was ich erwartet hatte von dem Spiel. Ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, dass auf der einen Seite natürlich viel auf Robert Glatzel geguckt wurde, auf Hamburger Seite und dann logischerweise auf Simon Terodde bei Schalke. Ja, gut, ich glaube, Glatzel hat sich an dem Abend eher mit dem verschossenen Elfmeter verewigt. Und ja, Terodde, da muss ich ehrlich gesagt sagen, dass ich da Marius Bülter um einiges aktiver und interessanter fand da vorne drin bei Schalke. Da gingen ja sehr viele Aktionen über ihn. Ja, aber insgesamt, ich glaube, Schalke hatte so 15 gute Minuten und dann dahingehend, dass Danny Latzer dann ja irgendwann verletzt ausgewechselt werden musste, obwohl das meiner Meinung nach auch nur ein bisschen zu lange gedauert hat, hat Schalke auch so ein bisschen das Spiel verloren, weil so ein bisschen die Kreativität auch nach vorne fehlte. Der HSV hat dann, glaube ich, nur noch so gemacht, was der HSV machen wollte, hat das Spiel dann natürlich auch relativ souverän gewonnen. Ich glaube einfach, weil da der Druck um einiges geringer war. Trotzdem hat mich dieser Auftritt noch nicht vollends überzeugt. Und das ist ein bisschen schade, weil ich habe sie auf Platz 1 meiner Ausstiegskandidaten. Ich dachte, irgendwann muss es jetzt mal der Fall sein. Ja, und ich finde tatsächlich den Kader von denen auch immer noch sehr interessant. Gerade Spieler wie Ludovic Reis, von denen erwarte ich mir relativ viel in dieser Hamburger Mannschaft.
Marc, wie stehst du denn zum HSV? Also 3 Jahre hat man es jetzt versucht. Am Ende gab es ja eigentlich immer die Enttäuschung, nicht eigentlich, sondern auf jeden Fall immer die Enttäuschung. Glaubst du, dieses Jahr könnte es tatsächlich was werden?
Irgendwie glaubt man das jedes Jahr, ne? Also ich gehörte eigentlich auch immer zu den Optimisten und hatte gedacht, dass es was wird, sei es mit Daniel Thun oder nun jetzt mit Tim Walter. Ich bin eigentlich ein großer Fan von dem Fußball, den Tim Walter spielen lässt. Auf der anderen Seite ist Tim Walter damit auch gescheitert beim VfB Stuttgart zuvor, als es in diese Favoritenrolle ging. Nun ist der HSV vielleicht in diesem Jahr sogar ein Verein, der ein bisschen unterm Radar irgendwie fahren kann, weil eben Schalke und Bremen abgestiegen sind, weil Düsseldorf vorne angreifen will, weil es dieses Jahr, glaube ich, ein sehr offenes Rennen ist, was die vorderen 3 Plätze angeht. Und da wird der Druck nicht allein auf dem HSV liegen, weil der jetzt ja irgendwie, er ist kein normaler Zweitligist und irgendwie ist das jetzt mittlerweile doch nach so vielen Jahren im Unterhaus. Ich halte eigentlich relativ viel auch vom Kader, da würde ich auch mitgehen bei Eva. Ich finde, die haben mit Glatzel einen Stürmer geholt, der auch ja in der ersten Liga bei Mainz auf sich aufmerksam gemacht hat, also zweite Liga, das müsste eigentlich passen. Reis ist ein interessanter Spieler. Zu dem Mikkel Kaufmann, ein weiterer Stürmer, den sie geholt haben, kann ich jetzt nicht so viel sagen, aber generell sieht es nach einem ordentlichen Plan aus. Du hast mit Jonas Meffert auch jemanden geholt, der ja diese Spielidee Walters aus Holstein Kiel perfekt kennt und absoluter Wunschspieler war. Beim HSV kommt es immer so auf das letzte Saisondrittel an, ne? Also dann geht der Druck los, bis dahin funktioniert es und da hat Daniel Thun ja im letzten Jahr die Mannschaft verloren. Da stand sie nicht mehr hinter ihm und das drückt dann natürlich auch auf das Fußballerische, auf das, was auf dem Feld passiert. Wie das bei Tim Walter sein wird, ich kann es nicht sagen. Wie gesagt, beim VfB war das so, dass er dann ja auch gehen musste. Und ich bin gespannt, ob auch er seine Lehren vielleicht ein Stück weit rausgezogen hat. Grundsätzlich traue ich dem HSV aber sehr zu, dieses Jahr aufzusteigen, weil es auch dieser Kader mittlerweile sich durchaus gefunden hat und du bei Schalke und vor allen Dingen bei Werder Bremen so eine OP am offenen Herzen hast diese Saison. Ich glaube, das kann ein Vorteil sein, ja.
Ja, also beim HSV einiges gut. Die Frage natürlich weiter offen, wie heißt Tim Walter eigentlich mit Nachnamen? Aber da wollen wir uns an anderer Stelle drum kümmern. Die Schalke haben wir auch schon kurz erwähnt in dem Spiel, haben ja auch verdient verloren, den Kader umgebaut. Und ich habe vor dem ersten Spieltag so ein bisschen über die zweite Bundesliga gesprochen mit einem Kollegen und war da der Meinung, eigentlich hat Schalke alles richtig gemacht, weil die haben direkt erkannt, in der zweiten Bundesliga werden ganz andere Tugenden nochmal gefragt sein als in der ersten. Und der Kader wirkte für mich schon auf die zweite Liga, auf den Fußball in der zweiten Liga irgendwie ausgerichtet. Aber ja, diese Herangehensweise, die war dann schon ja sehr ernüchternd und ich glaube auch, sie wird Probleme bereiten im Verlauf der Saison. Und dann haben wir eben den anderen Absteiger mit Werder Bremen. Da hat Frank Baumann 15 bis 20 Transfers angekündigt, bis jetzt 0 getätigt. Also ähnlich produktiv, wie wenn ich irgendwas ankündige. Und da sind natürlich dann auch noch viele Fragen offen, aber das sind beides so. Ja, gerade nach dem ersten Spieltag Bremen ja auch mit einem 1-1 nur gegen Hannover, würde ich mal so die These in den Raum stellen, auch die beiden Absteiger sind nicht herauszuheben als große Favoriten auf den Aufstieg. Eva, wie siehst du das?
Ja, würde ich dir erstmal zustimmen, würde ich aber auch sagen, ist jetzt im Vergleich zu den letzten Jahren auch nicht unbedingt überraschend, wenn man sich anguckt, wie die bisherigen Absteiger performt haben. Also guckt man auf Hannover, guckt man auf Nürnberg, natürlich auch den HSV. Ich glaube, man muss davon weggehen, dass Absteiger immer automatisch wieder als Favoriten gewertet werden. Auch wenn es große Vereine sind, ich glaube, der einzige Verein, der es ja wirklich mit diesem Wiederaufstieg in den letzten Jahren so konsequent geschafft hat, waren, glaube ich, der FC Köln und der VfB Stuttgart, wenn mich nicht alles täuscht. Und das zeigt ja auch schon ein bisschen was. Auch Fortuna Düsseldorf hat nach dem Jahr mit Uwe Röß da ja noch eins dranhängen müssen, die für mich letztes Jahr zum Beispiel auf Platz 1 waren. Ich glaube, man muss da generell von dieser Erwartung so ein bisschen weg, weil man immer wieder Vereine hat, die natürlich davon profitieren, dass sie 5, 6, 7 Jahre in dieser Liga spielen, es kennen, daher gute Transfers tätigen, gute Trainer haben auch dahingehend und dadurch einfach eine gewisse Ruhe haben. Das hat der VfL Bochum letzte Saison natürlich auch eindrucksvoll gezeigt, aber auch Greuther Fürth. Es ist ja nicht so, kommt ja nicht von irgendwo her, dass das hinterher Vereine sind, die eben lange in der zweiten Liga waren. Zwar mit Unterbrechungen im Fall von Fürth auch, aber per se erstmal Vereine, die diese Konstant dann dahingehend nutzen konnten, daraus Profit zu schlagen, anders als eben die großen Namen, sage ich jetzt mal, die eben runtergekommen sind, wo öffentlich dann immer gesagt wird, nee, Wiederaufstieg ist noch kein Thema, aber im Endeffekt. Wenn ich mir einen Trainer wie Markus Anfang zum Beispiel hole und mir angucke, naja, was hat er denn in den letzten Jahren gemacht, ist ja doch in irgendeiner Art und Weise das Ziel, da wieder hochzukommen, auch weil Werder es sich finanziell tatsächlich nicht leisten kann, länger in der zweiten Liga zu bleiben. Und da finde ich das, was bei Werder momentan passiert, sehr erschreckend. Lars-Lukas May ist eine gute Leihe, aber auch das ist ja nicht irgendwie weitgehend zukunftsfähig, ja, diese Leier. Also wenn das Lukas May bei Bremen gut spielen wird, die Frage ist, kann Bremen sich den leisten oder möchte der FC Bayern den natürlich logischerweise auch irgendwann wieder zurückhaben? Und für mich war May einer der besten Spieler in diesem nicht wahnsinnig überzeugenden Werder-Kader.
Ja, also Werder auf jeden Fall große Probleme. Hannover zählt ja eigentlich auch noch so ein bisschen zu den größeren Namen. Schwache letzte Saison gespielt und auch der Auftakt war jetzt nicht wahnsinnig vielversprechend. Wie ist denn da so die Einschätzung? Muss man die noch auf dem Zettel haben oder geht es da wirklich Richtung etablierte Zweitligamannschaft so langsam?
Also ich finde tatsächlich, dass Hannover ein durchaus gutes Spiel gemacht hat gegen Bremen. Ob dieses Spiel jetzt allein dafür sorgen wird, dass sie plötzlich zu den Favoriten um den Aufstieg zählen, das sei mal dahingestellt, aber es ist tatsächlich mal eine überzeugende Leistung gewesen und das hatte man in den letzten Jahren bei Hannover, sei es in den Erstligajahren oder jetzt auch in den letzten Zweitligajahren, dass es wirklich selten passiert. Ich finde, Hannover ist so ein bisschen das schöne Beispiel, was Eva gerade angesprochen hat, dass meistens Vereine aufsteigen, die organisch dahin gewachsen sind. Also Evas Herzensverein Arminia Bielefeld ist da ja auch ein super Beispiel für. Das hat sich ja auch über Jahre irgendwie aufgebaut und dann erst angekündigt. Holstein Kiel könnte vielleicht auch so einen Weg gehen. Sie waren zumindest kurz davor. Und Hannover gehört zu den Vereinen, die ähnlich wie der HSV oder jetzt Schalke nach dem Abstieg erstmal in so einer Hauruck-Aktion wieder aufsteigen wollten. Ja, da wurde der Kader umgebaut, dann gab es einen ambitionierten Trainer und so weiter. Und eigentlich wurde das aber nicht wirklich auf lange Sicht geplant. Und dann scheitert der Aufstieg und dann stehst du erstmal da und musst echt schauen, wie du das Schiff wieder in ruhige Gewässer führen kannst. Und ich finde, den Schritt geht Hannover gerade. Also ich finde, dass Jan Zimmermann als Trainer ein angenehmes Understatement ist. So, der hat Havelse in die dritte Liga geführt. Das heißt, der hat bislang eigentlich nicht mal Profi-Trainer-Erfahrung, wenn man die vierte Liga nicht dazu zählt. Kommt aber aus Hannover und hat in den Trainerjahren, die er bislang hatte, auf dem Niveau, die er trainiert hat, wirklich gute Ergebnisse vorgezeigt. Und wie gesagt, kennt die Stadt, kennt den Verein. Du hast mit beispielsweise auch einem Sebastian Ernst, einen gebürtigen Hannoveraner, zurückgeholt. Sebastian Kerk ist ein, da hast du die drei Sebastians nämlich. Du hast ja dann nämlich Sebastian Ernst geholt, Sebastian Kerk und Sebastian Stolze. Und das sind alles aber auch so Transfers, die zeigen, wir wollen schon mehr,
aber da verdient keiner 2 Millionen. Und wenn wir jetzt aufsteigen, reißen wir uns da ein riesiges Loch rein, sondern das kann jetzt auch wieder organisch wachsen. Und ich bin sehr gespannt, wo es Hannover hin verschlagen wird. Die haben mit Haraguchi und Co. natürlich auch wichtige Spieler verloren. In sich ist der Kader aber durchaus stimmiger als in Jahren zuvor, wo auch oft noch Dinge über Namen gingen oder so. Das habe ich nicht mehr so das Gefühl. Und vielleicht noch ein Wort zu Schalke und Bremen. Das ist nämlich genau das, dass du jetzt, das sind zwei Vereine, die sicherlich nicht in ihrer 5-Jahres-Planung hatten, abzusteigen. So, das trifft die wie ein Schlag. Da muss unglaublich viel passieren. Ich kenne das noch aus den Hertha-Jahren, als man ja kurze Zeit so eine Fahrschulmannschaft war und 2 Zweitliga-Jahre hatte. Im Nachhinein muss man es echt, auch wenn ein Abstieg nicht schön ist, den Vereinsverantwortlichen Lob aussprechen, dass es sofort in der Saison darauf wieder hochging, weil es wirklich ein Kraftakt ist, das zu schaffen, auch diesen Stimmungsumschwung hinzubekommen. Und ich bin bei Schalke zuversichtlicher als bei Bremen, weil ich das Gefühl habe, Schalke hat den Kader schneller zusammenbekommen, schneller eine Idee für sich formulieren können, wie das funktionieren kann. Und bei Bremen hast du das Problem, dass du mit Markus Anfang einen Trainer hast, der absolut kompetent ist, das würde ich überhaupt nicht in Frage stellen, dessen Idee von Fußball aber braucht. Das war bei Kiel so, das war bei Darmstadt so. Darmstadt auch erst in der vergangenen Rückrunde gut geworden. Und der hat jetzt nicht mal einen Kader, mit dem er wirklich arbeiten kann. Der hat jetzt auch nach dem Spiel gegen Hannover ein relativ verzweifeltes Interview gegeben, wo er gesagt hat, Ich lasse jetzt ein System spielen, was jetzt auch schon 6-7 Spielern wahrscheinlich nicht gefällt, aber was irgendwie eine Idee ist, die alle vereint. Und bis zum Transferfensterschluss wird der halbe Kader nochmal umgeworfen, dann fange ich wieder bei Null an. Und deswegen glaube ich, dass die Hinrunde für Bremen also höchst chaotisch werden könnte und vielleicht was Richtung Rückrunde geht. Super schwere Nummer, finde ich. Also bei Bremen bin ich tatsächlich nicht zuversichtlich, dass es dieses Jahr für einen Aufstieg reicht. Und dass man den Kader so aufstellen muss, dass es dann eben vielleicht über das zweite oder sogar dritte Jahr gehen muss. Darauf, finde ich, muss sich der Verein einstellen. Auf der anderen Seite hat Eva die finanziellen Nöte schon angesprochen. Auch eine schwierige Nummer.
Was ich immer nicht so ganz verstehe bei solchen Interviews zu Saisonbeginn ist, aber also wusste der Trainer dann überhaupt nicht, worauf er sich einlässt. Ich finde das immer so ein bisschen auch nach einem Spiel, oh, wir haben nicht gegen Hannover gewonnen, vielleicht sollte ich schon langsam mal in den Selbstschutzmodus gehen und erklären, warum das alles nicht klappt, weiß ich nicht genau. Also ich glaube, vieles rund um Werder Bremen war ja sehr gut ersichtlich, auch von außen sogar. Ich glaube nicht, dass Herr Anfang da komplett überrascht wird von der Situation, in der
er
sich jetzt befindet.
Das nicht, ne? Aber ich glaube, er will Erwartungsmanagement betreiben, dass er eben sagt, Leute, die Mannschaft kann noch nicht so weit sein, wie sich manche sie wünschen, weil die Stimmung war ja nach diesem Unentschieden gegen Hannover auch wirklich schlecht, weil die Leistung wirklich schlecht war und da wenig zusammengepasst hat. Und der halt sagt, naja, das liegt halt in der Natur der Sache. Das finde ich durchaus legitim. Aber grundsätzlich, glaube ich, kann es dann eben sein, dass dieses Jahr, wir haben den HSV schon angesprochen, vielleicht Teams eher nach oben rutschen werden, die zweite Liga schon wirklich gut kennen. Da gibt es ja noch ein paar andere Kandidaten.
Ja, vor allem dahin, also dann noch zu, wenn man sich jetzt mal die letzten beiden Aussteiger, also Bielefeld und Bochum anguckt, bei denen war das ja immer so, dass sie in der Vorsaison gar nicht mal so eine gute Hinrunde hatten, dann relativ oder sehr erfolgreiche Rückrunde und dann stand im Sommer relativ wenig Umbruch an und das hat man dann mitgenommen in die kommende Saison und hatte dann immer trotzdem im Windschatten der Großen, die man ja eigentlich nicht mehr so betiteln sollte in der zweiten Liga, weil es halt die zweite Liga ist, aber dann da konstant gut gearbeitet und hinterher relativ souverän den Aufstieg geschafft. Und daher, das kann schon ein Konzept sein für einige Vereine in der zweiten Liga, obwohl ich halt finde, dass gerade diese Saison das nicht so einfach ist, da den Top-Kandidaten rauszupicken, weil wir sehr, sehr viele Vereine im Umbruch haben. Ob es daran liegt, dass sie sich einen neuen Trainer geholt haben, Aue, Düsseldorf beispielsweise, um da zwei zu nennen, Hannover natürlich auch, Nürnberg hat es tatsächlich nicht gemacht, aber
Darmstadt.
Darmstadt natürlich, dann, wie gesagt, auch Ingolstadt, die ja hochgekommen sind und sich aber eben nicht mit Tomasz Oral zu meiner Freude weiter beschäftigen wollten. Oder man hat halt Vereine wie Sandhausen, wo unfassbar viel spielertechnisch passiert, den man auch, wie ich finde, schon so 4-5 Spieltage Zeit geben muss, bis die sich finden, weil das sind namentlich, sind es für mich sehr, sehr gute Transfers. Also ne, Namen wie Pascal Testroth, was glaube ich ganz, ganz viele überrascht hat, wo ganz viele Auer ja auch echt nicht so begeistert waren, dass man den abgegeben hat, beziehungsweise hat ziehen lassen. Sevio Suku, der von Arminia auch natürlich die Liga kennt, also wirklich ja ganz, ganz viel, was da neu dazugekommen ist. Und ich glaube, deshalb wird diese gerade die Hinrunde, da wird man selbst, also da kann jemand im Endeffekt Herbstmeister werden, der am Ende der Saison vielleicht hinter Platz 10 belegt oder so. Weil wir da, glaube ich, relativ viel Fluktuation drin haben werden in dieser Saison.
Ja, Dynamo Dresden jetzt auch ein Verein, der irgendwie Schwung mitgenommen hat, ne? Wo du ja auch vielleicht ist es so, dass die dann, ich finde, Dynamo hat einen echt guten Kader sich zusammengebaut. Plötzlich stehen die vielleicht nach der Hinrunde auf Platz 3 oder so. Und dann, wie du sagst, kommen die Großen, namentlich Großen, vielleicht dann erst in Schwung. Also ich glaube, da gibt es echt so ein paar Vereine, die da irgendwie oben anklopfen können. St. Pauli haben wir schon genannt. Das ist ja wieder so ein Beispiel, was Eva auch gemeint hat. Ne? Hatten eine sehr schwierige Hinrunde letzte Saison, haben aber an ihrem Trainer festgehalten, an der Spielidee festgehalten und haben die Rückrunde ja überragend gespielt. Also da ging es ja kurzer Zeit fast wirklich um Platz 3 noch. Und die haben jetzt Holstein Kiel, immerhin auch Relegationsteilnehmer letzten Jahres, mit 3-0 zerlegt und es hätte höher ausgehen können. Vielleicht ist das so eine Mannschaft, wie sie Eva beschrieben hat, die aus einer starken Rückrunde und relativ wenig Wechseln in der Sommerpause profitieren können, quasi ihren Stiefel weiterzuspielen. Aber wir haben jetzt, glaube ich, relativ lange über Aufstiegsfavoriten geredet. Ich weiß nicht, vielleicht möchte Julius noch einen Vereinsnamen reinwerfen, den er noch oben vermutet. Oder wo er sich vorstellen kann, dass das noch so ein Underdog-Story wird.
Ja, ich kann ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, noch aus dem Vorgespräch, so ein bisschen intern, kann man ja verraten, dass Eva großer Jan Regensburg-Fan ist und gesagt hat, die spielen herausragenden Fußball, die hätten es verdient, hochzugehen und sie tippt sie auf 1. Das
ja.
Vielleicht noch.
Sie hat auch einfach ein Statement-Sieg gesetzt, ne? In Darmstadt 2-0 gewonnen. Also da glaube ich auch wenig wird jetzt Jan Regensburg noch aufhalten.
100% Siegquote. Vor allem
gegen das Darmstadt. Also die haben ja wirklich mit ihrer absoluten A-Mannschaft gespielt.
Eben. Also das sollte eigentlich eine fixe Geschichte sein an der Stelle. Ich fände es einfach schön, wenn sie aufsteigen würden und sich alle Bundesliga-Kommentatoren am Trainernamen die Zunge brechen würden. Mersa Selim Begovic. Ich glaube, da gäbe es ein paar lustige Sachen. Ich habe mir extra kurz eine Millisekunde noch vorher genommen. Man hat es vielleicht gemerkt, um den Fehler eben nicht zu begehen. Aber jetzt haben wir ja über die Vereine oben geredet. Über das Mittelfeld lohnt es sich ja in der zweiten Liga nicht so wirklich zu reden als explizit, weil, das hat Julius im Vorgespräch auch vollkommen richtig gesagt, im Mittelfeld beginnt ja schon der Abstiegskampf in der zweiten Liga. Also wenn du auf Platz 10 bist am 32. Spieltag, musst du noch richtig zittern in der zweiten Liga, in der Regel. Das hat ja teilweise echt absurde Auswüchse. Aber reden wir vielleicht mal über die Vereine, die wir unten vermuten. Da kann ja Eva mit ihrer grenzenlosen Expertise gerne starten und vielleicht ja einen gewissen Verein aus Bayern in den Ring werfen. Ich weiß nicht. Also.
Nee, ich habe tatsächlich ein bisschen geguckt, wo ich vermute, dass es eng werden könnte. Und obwohl Dresden das Auftaktspiel jetzt gewonnen hat, man kennt es aus den vergangenen Jahren. Die Euphorie kann hinter diesem Verein kann sehr, sehr positiv sein. Aber sobald es halt mal nicht klappt, kann es auch sehr ins Negative umschwingen. Ich glaube, das hat Sebastian Schuppan auch irgendwann mal erzählt. Wenn es bei Dynamo Dresden nicht gut läuft, dann die komplette Stadt irgendwie ist so ein Kessel, der sich überhaupt nicht mehr beruhigt. Und das kann natürlich auch sehr negative Einwirkungen auf diesen Verein haben. Da muss man dann mal ein bisschen gucken. Ich sehe sie nicht als Absteiger Nummer 1, aber für mich ist es möglich, dass sie irgendwie rundum auf Platz 16 landen. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich Rostock und Ingolstadt so viel besser sehe. Ich kann es tatsächlich nicht genau sagen. Um wen ich mir tatsächlich die meisten Sorgen mache, ist tatsächlich Erzgebirge Aue. Ja. Spilewski ist da ja der neue Trainer. RB-Schule soll da so den RB-Fußball durchsetzen. Kommt in Aue nicht so wahnsinnig gut an, auch weil man beispielsweise Florian Krüger und Pascal Testroth vorne verloren hat. Das ist schon, ja, das war deren Pfeiler da vorne drin in den letzten Jahren, besonders im letzten Jahr. Ich glaube, Pascal Testroth hat einer seiner besten Saisons gespielt. Aber man hat dann natürlich mit Helge Leonard auch immer so ein gewisses Erwartungsmanagement hinter. Man hat es zum Ende der Saison auch mit Dirk Schuster gemerkt, wenn es dann da irgendwie mal knallt, kann es auch mal sehr böse enden für den Trainer, ohne da jetzt irgendwelche Interne zu kennen. Aber ich habe mir das Spiel in der Konferenz gegen Nürnberg angeguckt. Sagen wir mal so, Ich glaube, Nürnberg hatte die meisten Abschlüsse diesen Spieltag. Ich glaube, es waren um die 20. Dass das Spiel 0-0 ausgeht, sagt auch einiges über Nürnbergs Qualitäten aus. Aber also Aue hat mich tatsächlich komplett enttäuscht. Und für die kann es, glaube ich, richtig schwierig werden. Und tatsächlich bei Jan Regensburg, ich glaube, es war nicht die schlauste Idee, in erster Zinu Begovic festzuhalten. Die gewinnen zwar jetzt so ein Spiel wie gegen Darmstadt, aber jetzt mal Spaß beiseite. Also das war ja, diese Darmstädter Mannschaft war sehr, sehr gebeutelt. Ich weiß nicht wirklich, ob denen das was bringt. Und für mich hat Regensburg jetzt auch nicht überzeugend gewonnen in dem Sinne. Und ich glaube auch einfach, dass es da, sie haben ja unter anderem auch Sebastian Stolze verloren, der auch ein relativ wichtiger Part in dieser Mannschaft war. Das könnte da noch einigermaßen böse enden.
Wo ich auf jeden Fall irgendwie auch mit Spannung drauf blicke, würde ich nochmal so in den Ring werfen. Das war ein, der meiner Meinung nach eben den wichtigsten Mann auch verloren hat im Sommer, nämlich den SC Paderborn, der ja Steffen Baumgart einen Trainer hatte, der schon im Mittelpunkt stand und da sehr gute Arbeit geleistet hat und den hat es ja nach Köln gezogen zum FC. Und da bin ich jetzt tatsächlich auch so ein bisschen, gerade auch nach dem Remis zum Auftakt, sehr unsicher, in welche Richtung das für die Paderborner gehen könnte. Wie schätzt ihr das ein?
Also, sie haben mit Lukas Kwasniok einen Trainer geholt, den ich wiederum recht interessant finde, der vorher bei Saarbrücken gute Arbeit geleistet hat. Also zumindest kein völlig unbeschriebenes Blatt. Ob er das auch auf die zweite Liga anwenden kann, das wird man sehen müssen. Sie haben ja nicht nur ihren Trainer verloren, sondern ja auch Chris Führig abgegeben, der letzte Saison mit einer der wichtigsten Offensivkräfte war. Vassiliades weg, Schonlau weg, Antwi Ajay weg. Das sind durchaus Spieler, die die letzten Jahre oder die letzte Saison echt geprägt haben, haben sich dafür Paderborn-typisch mit Spielern verstärkt, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte. Also da kam jemand aus der zweiten Wolfsburger Mannschaft oder irgendwie von Waldhof Mannheim oder solchen Stationen. Das heißt, sie haben wieder quasi Spieler, die unterm Radar laufen, sich geholt. Das hat in den letzten Jahren gut funktioniert, das muss man schon sagen. Ich weiß nicht, ob es jetzt dieses Jahr im Abschiedskampf enden wird. Ich kann mir vorstellen, dass Paderborn eine sehr graue Saison spielen wird. Ich glaube, das ist auch etwas, was jetzt in Paderborn keiner als schrecklich empfinden würde. Also ich glaube jetzt nicht, dass die sich als Aufstiegsfavoriten sehen oder ähnliches. Dementsprechend fände ich da, wäre ich da relativ entspannt, weil ja auch so ein Spieler wie Dennis Sirbeni und so, die sind ja zumindest geblieben. Also gewisse Eckpfeiler sind ja noch da, auch ein Yannick Huth im Tor, Zingerle im Tor, sorry, der Huth ist ja nur Nummer 2. Hühnemeier ist noch da und so, also eine gewisse Achse ist ja noch da und deswegen bin ich da relativ entspannt. Ich weiß nicht, wie es Eva sieht.
Ja, sie sind für mich, also gerade aufgrund der Abgänge, die du schon genannt hast, auch Kandidat eher im unteren Drittel der Tabelle zu landen, weil ich glaube, es ist, also ich traue Lukas Kosniok auch einiges zu. Die Frage ist natürlich, wie er dann irgendwann mit dem Druck umgeht, obwohl das, glaube ich, in Paderborn, wie du auch gesagt hast, jetzt nicht zu vergleichen ist mit anderen Vereinen. Ich weiß, dass hier Grüße gehen raus da an die an Schwarz und Blau, da gibt es dann inzwischen so Saisonspenden, wenn nicht Platz 2 oder 18 erreicht wird, was für Paderborn ja für ein paar Jahre so das Default-Setting war, also entweder Abstieg oder Aufstieg. Ich glaube, für Paderborn ist es tatsächlich wichtig, dass sie eine ruhige Saison spielen, dass sie diesen Umbruch gut überstehen. Und wenn sie das tun, dann landen sie vielleicht im stabilen Mittelfeld und können dann über die Jahre die angesprochene Stabilität, die bei anderen Vereinen viel geholfen hat, einfach aufbauen. Und ich glaube, das tut dem Verein einfach sehr gut, wenn da tatsächlich auch für die Menschen, die Planungen übernehmen müssen, so ein bisschen klarer ist, wo geht unser Weg eigentlich hin, was wollen wir eigentlich, wo sehen wir uns eigentlich in der Zukunft unter den Top 30 Deutschlands, Top 25. Und ich glaube, dann kann man das einfach um einiges besser planen.
So abschließend zum Abstiegskampf vielleicht nochmal so die Frage auch an euch. Seht ihr das Potenzial, dass wir da vielleicht auch eine große Überraschung haben? Also wir haben ja ein paar größere Namen der Liga genommen, wo jetzt natürlich zum Beispiel Schalke oder Bremen mit großen Problemen ja finanziell, Hannover, Nürnberg auch noch ein großer Name mit drin, Düsseldorf, Pauli vielleicht nicht, aber der HSV, schon 6 Vereine. Glaubt ihr, irgendeiner könnte da tatsächlich ganz unten reinrutschen, irgend so ein Upset möglich dieses Jahr? Boah. Oder ist man dafür dann doch zu weit weg von der restlichen Konkurrenz in der Liga?
Ich glaube, irgendwie sehe ich es nicht ganz. Also ich habe jetzt nochmal über Schalke nachgedacht und auch finde es jetzt nochmal kritischer, dass ich gemerkt habe, dass das eine Mannschaft ist, die ein System spielen kann. Ich habe mir eben nochmal, ich habe vor unserem Gespräch das sehr gute Panel auf 90plus.de durchgelesen, wo ja auch
Eva beteiligt Seite.
Ist. Ja. Ist sowieso eine sehr gute Seite, kann ich sehr empfehlen. Und da wurde, glaube ich, da hat sogar Eva gesagt, glaube ich, dass es auch darum gehen wird, mit Ballbesitz um Fußball umgehen zu können, weil das ist letztendlich etwas, was von dir erwartet wird in der Zweitenliga als Favorit. Du musst irgendwie mit dem Ball umgehen können, weil sich die Mannschaften eher hinten reinstellen. Das fand ich jetzt bei Schalke nicht so überzeugend gegen den HSV, sagen wir es mal so. Und Schalke hat halt keine offensiven Flügelstürmer. Die haben halt nur diese Schienenspieler, wie wir sie jetzt auch bei DM und so weiter gesehen haben, aber die haben die können eigentlich gar keinen Systemwechsel irgendwie ranführen, wenn da jetzt nicht viel im Kader noch passiert, denn die Latza ist jetzt auch für mehrere Monate raus. Das heißt, auch da wird es nochmal eng, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein Verein so richtig reinrutscht. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei Bremen zwischenzeitlich so aussieht. Wie gesagt, Kaderumbruch wird lange dauern, Idee von Anfang zu implementieren wird lange dauern. Ein Verein, den ich eher andersrum nochmal nach oben stellen würde, wäre Heidenheim. Ich sage, Heidenheim könnte wieder eine Rolle spielen. Die profitieren nämlich auch davon, dass dieser Kader sehr zusammengeblieben ist, dass die sich ja jetzt Tim Kleindienst auch wieder festgeholt haben. Du hast mit Frank Schmidt einen der eindeutig besseren Trainer der Liga, und zwar seit 2007, sehe ich gerade, das ist wirklich der Wahnsinn. Da sitzt eigentlich alles gut zusammen, und wenn die vielleicht irgendwie in Schwung kommen, auch sie waren ja vor, ich glaube, 2 Jahren in der Relegation, genau gegen Bremen. Vielleicht ist das noch so eine Mannschaft, wo man sagt, oh, wie sind die denn da plötzlich oben reingekommen, aber dann trifft halt der Kühlwelter und dann trifft da der Kleindienst und dann läuft das irgendwie. Aber ich glaube nicht, dass da ein Verein der Großen so richtig unten reinrutschen kann.
Ja, dann einfach dieselbe Frage vielleicht zum Abschluss auch nochmal an Eva. Glaubst du, oben oder unten erwartet uns in diesem Jahr vielleicht doch eine größere Überraschung?
Ja, also ich habe Heidenheim auf Platz 2. Also das ist für mich tatsächlich...
ohne Schnatterer.
Ja, aber das
waren sie letztes Jahr auch. Also,
man muss dazu mal sagen, das hat mich generell immer so ein bisschen aufgeregt die letzten 2 Jahre. Dann wurde, wenn es dann gerade als es so um die Relegation ging, ging es alles um Schnatterer, und alle Leute, die so ein bisschen die zweite Liga verfolgt haben, standen da so, ja, das spielt ja eigentlich seit einem Jahr keine Rolle mehr. Aber gut, spannt mal eure Geschichten vom Stand weit in die 2016. Nein, also...
Okay, ich möchte mich entschuldigen für den Einwurf, es tut mir leid.
Der hat sich ja langsam da tatsächlich rausgezogen. Also es ist ja wirklich kein abrupter Schnitt da rein gewesen, sondern über Jahre hinweg hat er ja immer wieder...
Der Trainer heißt ja auch Schmidt, also dementsprechend.
Immer weniger eine Rolle gespielt. und man hat ja auch ein bisschen das Gefühl, dass Schmidt da auch irgendwie... eine andere Spielidee wollte, wo ihm Schnatterer einfach nicht mehr genug reingepasst hat, nur da um dem, da gibt es andere Spieler, die da inzwischen vorweggehen können, beispielsweise in Tim Kleindienst, obwohl mich dieses Spiel gegen Paderborn, ja, vielleicht war es erstmal ein Abtasten, das hat mich jetzt noch nicht so wahnsinnig überzeugt. Und untenrum, ich glaube, ach ja, es tut mir leid, anders als in der Bundesliga ist es eben nicht so, dass sich relativ schnell ja doch irgendwann herauskristallisiert, wer wird da unten drin stecken, auch von den größeren Namen, weil dafür ist halt diese Fluktuation in dieser Liga viel zu groß. Also klar kann es mal Vereine geben, die da weiter, also die mit 2-3 Niederlagenserien, die durchaus unten reinrutschen können. Ich sehe halt aber gerade dadurch, dass man 3 Aufsteiger aus der dritten Liga hat, das ist immer noch mal ein anderes Bild. Die sind halt erstmal schon eher da unten drin, dann Vereine wie Aue Regensburg, potenziell, wenn es bei Sandhausen richtig schlecht läuft, dann auch bei denen, weil eben gewaltiger Umbruch. Daher glaube ich, das ist deren Vorteil. Also sowas, was Nürnberg vor 2 Jahren passiert ist, halte ich für ein bisschen unwahrscheinlich diese Saison.
Okay, also wahnsinnig große Überraschungen sind vielleicht nicht zu erwarten, aber auf jeden Fall eine sehr spannende Liga mit Top-Favoriten, vielleicht ganz große Namen, wie immer der HSV dabei, Schalke, Bremen und dann dahinter Vereine wie Hannover, da ja auch vielleicht ein weiterer Mutmacher, auch Jesus war Zimmermann, also da könnte tatsächlich ja auch noch auf der Trainerposition der Heilsbringer vorhanden sein. Ich glaube, wir machen besser Schluss, bevor das hier noch viel weiter geht. Und ja, verabschieden uns von Eva Bohle, die uns hier in diesem Teil des Podcasts begleitet hat, wie immer mit herausragender Fachkenntnis. Und das ist ja auch mal immer eine schöne Abwechslung in diesem Podcast. Danke, dass du da warst, Eva.
Sehr vielen Dank für die Einladung. Das macht mir immer sehr Spaß mit euch beiden, auch wenn es mal nicht um Tandems geht.
Ja, das haben wir Gott sei Dank so halbwegs weggelassen, weil, ja, also es ist unangenehm immer noch. Marc, wir hören uns gleich wieder. Wir machen nur eine ganz kleine Pause und dann haben wir ja noch so ein paar Geschichten am Start. Ich kann dir sagen, ich habe gute Geschichten am Start dieses Mal. Ich bin perfekt vorbereitet. Also auch der zweite Part des Podcasts steht wie immer. Und in dem Sinne würde ich sagen, schöne Grüße nach Deutschland und bis gleich.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Herzlich willkommen zurück bei Ballon. Wir hatten eine kleine Pause, ein bisschen durchschnaufen. Zweite Liga-Talk haben wir hinter uns gebracht. Marc, muss ich sagen, diese sehr kurze Pause von 30 Sekunden hat dir augenscheinlich sehr gut getan. Du wirkst deutlich frischer wieder. Also konntest du kurz durchatmen?
Doch, ja, doch, doch. Also, und jetzt von der Zweitklassigkeit kommen wir zu den erstklassigen Geschichten. Den konnte man nicht liegen lassen. Aber doch, ich bin jetzt wieder richtig frisch, bin bereit zu erzählen, aber auch bereit zuzuhören. Ich bin sehr gespannt, was du jetzt gleich auftischen wirst.
Ja, ich bin auch natürlich wieder gespannt, was du dabei bist. Ich freue mich immer sehr auf diesen Part, weil man merkt auch einfach so, okay, wir haben eben versucht ernsthaft über Fußball zu reden. Jetzt kommen wir auch in den Bereich deiner Expertise, ne? Versuchen lustig zu sein und mal gucken, wie das dann heute wird. Auf jeden Fall, dieses Mal fange ich dann tatsächlich an, haben wir uns gesagt. Die letzten Male hast du immer angefangen, aber heute alles anders. Einfach mal, ne? Never change a winning team, haben wir uns gedacht und alles geändert. Und jetzt geht's mit meiner Geschichte los. Und zwar, ja, können wir einfach nicht liegen lassen, ist die tatsächlich die erste dann auch einfach sehr aktuell. Es geht um Wayne Rooney, ehemaliges Wunderkind, danach natürlich Fußballlegende in England geworden. Ich finde eigentlich auch dem Ruf als Wunderkind durchaus gerecht geworden. Guter Fußballer, ja. Große Geschichten geschrieben, wirklich ja, ein spannender Charakter drumherum. Es gibt viele tolle Geschichten rund um Wayne Rooney. Ich weiß nicht, inwieweit da alle immer auf dem Laufenden sind, aber es gibt ja auch rund um ihn, kleine Nebenanekdote, direkt mal abschweifen, gibt es ja auch die tolle Geschichte, dass er nicht ohne Staubsaugergeräusche einschlafen kann und deswegen das Ganze sogar dann als Audio immer neben Bett stehen hat. Da fühlt er sich einfach wohl, wenn er das Gefühl hat, neben ihm wird sauber gemacht. Deswegen, Staubsauger-Sounds sollen tatsächlich zum Einschlafen laufen bei Wayne Rooney. Gleichzeitig gab es damals auch tolle Bilder aus dem ersten Haus, in das er mit seiner neuen Frau damals gezogen ist, mit der Doppelpaar-Toilette. An Rücken konnte man da sitzen, ach, gleichzeitig nett. Auf Klo gehen, um wirklich alles zusammen zu erleben. Sowieso. Vielleicht auch ein Vorschlag für den bald verheirateten Max Kruse, das mit in die Hochzeit oder in die Ehe mit rüberzunehmen. Aber heute wollen wir natürlich über ein aktuelles Thema reden, über Derby County. Da ist er ja mittlerweile als Trainer aktiv. Wir haben sowieso ein riesiges Problem. Alleine das ist ja schon fast eine Geschichte wert. Die Saison soll losgehen und es sind 9 aktive Spieler zur Verfügung, 2 davon Torhüter. Also das ist natürlich generell eine, sagen wir mal, so schlechte Ausgangssituation, dass kaum vorstellbar scheint, dass die Saison gut laufen wird für Derby nach diesem ganzen Vorgeplänkel. Aber ja, positiverweise muss man sagen, ist Wayne Rooney ja noch nicht so lange aus dem Geschäft und da hast du ja zumindest einen Trainer, der, wenn nicht genug Leute da sind, mit ins Training einsteigen kann, um einfach ein bisschen die Ränge aufzufüllen, ein bisschen mehr Manpower zu schaffen. Genau das hat er getan, selber auch am Training teilgenommen und jetzt wird es noch fantastischer. Er als Trainer, der sehr verzweifelt ist, weil er so wenig Spieler zur Verfügung hat, hat tatsächlich mit einem wunderschönen Tackle den Knöchel eines Spielers getroffen und Jason Knight, Derby County-Spieler, wird jetzt mindestens 2 Monate fehlen. Das heißt, er hat noch 8 Spieler zur Verfügung, weil er selber einen kaputt getreten hat. Und das ist einfach wieder so eine Verkettung von unglücklichen Umständen. Da muss man sich tatsächlich einfach dran erfreuen von außen.
Es ist wirklich unfassbar eigentlich. Ne? Ich erinnere mich dahingehend auch an die Geschichte. Kannst du dich noch erinnern an die Verletzung von Liverpool-Keeper Adrian, der ja selber Ersatzkeeper war, und dann wurde der von einem Fan weggegrätscht, der eigentlich da irgendwie sich mitfreuen wollte und dann ausgerutscht ist und ihn da einmal weggegrätscht hat und er dann auch längere Zeit gefehlt hat. Es ist also, da gibt es wirklich Geschichten, ey. Aber Derby County ist wirklich gebeutelt. Es geht ja, glaube ich, darum, dass bei denen es ja so ist, dass die eine Transfersperre erhalten hatten, weil die wahnsinnige Finanzprobleme hatten und verpasst haben, gewisse Unterlagen einzureichen. Aufgrund der besonderen Situation durch Corona hat man ihnen aber, glaube ich, erlaubt, zumindest Spieler für die Saison auszuleihen oder vertragslose Spieler zu verpflichten. Also das geht. Da müsste jetzt aber einiges passieren. Also es ist halt wirklich die Mannschaft, es ist keine Mannschaft. Per Definition, weil es, wie gesagt, nicht mal 11 Spieler sind. Jetzt hast du aktuell sogar nur noch 8 Spieler durch den Ausfall von Jason Knight. Was willst du dazu noch groß sagen? Es ist eine katastrophale Situation. Ich glaube, Wayne Rooney war ja bis zur letzten Saison noch spielender Trainer. Also hatte, glaube ich, schon so eine Spielertrainerrolle inne. Vielleicht muss er selber nochmal da reinsteigen. Ich kann mir vorstellen, dass Wayne Rooney immer noch drauf hat, wie der Spieler in der Kreisklasse, der einmal höher gespielt hat, einfach hinten zu stehen und die Bälle zu verteilen. So ein bisschen Kevin Panewitz-mäßig. Und ja, ich habe Kevin Panewitz und Wayne Rooney gerade in einem Satz genannt. Das ist vollkommen richtig und auch verdient. Verrückt, ey. Das ist verrückt. Und ich kann da echt nur hoffen, irgendwie drückt man solchen Vereinen ja doch irgendwie, auch wenn selbstverschuldet ist, ein bisschen die Daumen, weil der Trainer und die Spieler ja wirklich herzlich wenig für die Situation können.
Ja, gab auch in den letzten Monaten immer wieder Nachrichten, dass da auch Gehälter nicht ausgezahlt wurden, schon bei Derby County, weil liegt auch daran, dass tatsächlich ein Besitzerwechsel irgendwie stattfinden soll, sich dann aber hingezogen hat, der alte Besitzer hat schon mal aufgehört, die Rechnung zu zahlen, der neue kam dann aber nicht, dann hat keiner gezahlt, das sind natürlich sehr unglückliche Umstände, die ich und mein Mitbewohner auch ähnlich immer bei jedem ersten, wenn die Miete fällig ist, so ausdiskutieren müssen, aber...
Nimm du ihn, ich hab ihn sicher.
Genau so, nur halt auf finanzieller Ebene. Und ja, gut, was wir beruflich machen, ist ja eher eindeutig. Also finanzielle Sicherheit ist ein Thema, mit dem wir uns nicht befassen müssen in den nächsten Jahren, Marc. Da sind wir fein raus.
Haben wir vorgesorgt jetzt mit dem Mega-Deal, den wir ja abgeschlossen haben.
Absolut.
So ein bisschen ist so ein bisschen der Özil-Vertrag bei Arsenal und ab jetzt lassen wir eigentlich nur noch laufen.
Ja, ich sehe mich da sowieso auch in einer ähnlichen Rolle. Missverstandenes Genie, ja.
Das, immer wieder fehlende Körpersprache bemängelt.
Ja, auch privat, sehr oft, tatsächlich in verschiedensten Bereichen. Aber lass uns doch einfach mal deine erste Geschichte hören. Wo bist du so verortet heute?
Wir bleiben in England für die erste Geschichte.
Ich habe auch nur noch England-Geschichten, um das schon zu sagen. Es ist einfach ein Land der Wunder.
Ja, es ist Mutterland des Fußballs. It's coming home. Nicht ganz, aber es reicht trotzdem für gute Geschichten. Wir bewegen uns aber in einer Liga, die etwas unter der zweiten englischen Liga ist, Sunday League. Na, die gute alte Sonntagsliga in England, man kennt sie berühmt-berüchtigt für, ja, vielleicht nicht die feine Klinge dieses Sports, aber dann doch für immer wieder geniale Szenen, wenn du da gefühlt zwischen den Schafen spielen musst. Folgendes, wir alle haben ja, in welcher Titel auch immer, irgendwann mal einen Fußballmanager gezockt, ne? Also, ich bin damals mit ihm EA-Manager gestartet, 2004, glaube ich. Gute alte Zeit, wo du Lukas Podolski mit einem Geldsheet holen konntest und so, weil der Vertrag da ausgelaufen ist und irgendwelche komischen Geschichten gab. Erster Transfer immer der gefühlt 19-jährige Lukas Podolski. Hab dann die Jahre weitergespielt und bin jetzt, letztes Jahr das erste Mal, habe ich mir den Football-Manager von Sega geholt. Und zock und streame den manchmal. Wie sieht's um deine Erfahrung aus im Football-Fußball-Manager-Bereich? Hast du da einen Softspot für?
Ja, also ich habe tatsächlich die EA-Manager, die Trainer-Simulation, die es dann noch eine Zeit lang gab, die habe ich tatsächlich auch gespielt, noch 2004 mit Rainer Kallmund auf dem Cover, herrlich. Ja. Ne? Also da gab es einiges, habe ich sehr gern gespielt. Muss aber auch sagen, auch schon damals fand ich dann zum Beispiel sehr gut, dass es da so einen privaten Bereich gab. Also ich konnte meinen eigenen Vertrag, konnte es aushandeln, dann konnte ich mir mehr Ferraris kaufen und so. Das fand ich auch immer noch relativ spannend. Hat mir damals auch noch Spaß gemacht. Ich muss sagen, bei diesem ganzen Sega-Kram jetzt, ich verfolge das ja durchaus mit, ich weiß, viele haben da gerade viel Spaß dran. Es ist mir für meine Freizeit tatsächlich ein bisschen zu wenig zugänglich, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also ich bin da einfach erschlagen mit all den Möglichkeiten. Dann fängst du vielleicht mal einen Versuch an, merkst direkt, oh, so viele Aufgaben gibt es hier, so viel kannst verteilen, stellst erstmal ein, dass alles andere von den Computern gemacht wird und du machst die Transfers so ungefähr, dann verliere ich auch wieder ein bisschen den Spaß daran. Muss ich ehrlich sagen, ich quäle mich auch gerne mal spielemäßig. Wollen wir privat reden? Ich spiele gerade Binding of Isaac, sagt dir das was?
Sagt mir was, ja. Ist, habe ich gehört, ist Höllenqualen teilweise. Aber darum geht es ja auch ein bisschen in dem Spiel.
Ja, ich bin da, wie gesagt, sehr eigentlich schon masochistisch veranlagt. Also hauptsächlich habe ich immer diese ganzen Soul-Spiele durchgespielt, komplett mit bis Platin, also mehrere Runs und hunderte Tode. Jetzt Roguelikes, also wo du, wenn du stirbst, komplett neu anfängst, alles sieht anders aus. Jedes Mal, wenn du gewonnen hast, fängst du auch wieder von vorne an. Das bringt dich eigentlich nicht weiter. Aber es ist irgendwie eine coole Spielerfahrung. Also eigentlich bin ich schon bereit, mich zu quälen, aber der Fußballmanager, der ist mir zu doll, sag ich dir ganz ehrlich. Dann lieber die Roguelikes.
I see. Ich muss sagen, ich habe mich in den Footballmanager jetzt tatsächlich schon ein bisschen verliebt. Ich hatte aber auch einen leichten Zugang, weil ein guter Kumpel von mir da schon unsagbar viele tausend Stunden da reingeballert hat und der mich da ja sehr gut an die Hand nehmen konnte. Aber nicht nur ich liebe den Footballmanager, sondern auch jemand, der eine etwas außergewöhnliche Geschichte mit diesem Spiel nun verbindet. Und zwar folgendes. Am 10. Januar diesen Jahres, 2021, war es so, dass ein Twitch-Streamer ein Fußballteam im Football-Manager erstellen wollte. Du kannst auch deinen eigenen Verein gründen, auch früher wie im EA-Manager, ne, startest du unterste Liga und so. Und für diese ganze Geschichte hat er jemand gesucht, der zum Beispiel das Vereinslogo und die Trikots auch designt. Na, das sollte wirklich, das kannst du dann nämlich selber hochladen dann und so, und das sollte wirklich alles tipptopp aussehen. Hat er auch gemacht und das sah so, alle drei Trikots waren dann fertig. Es wurde sogar so eine gefälschte Partnerschaft drauf gemacht, so von wegen der und der Sponsor und solche Geschichten. Und der Verein Croydon United wurde gegründet. Und Croydon United ist ein ziemlich schickes Trikot, so ein pinkes Wappen mit so einem Löwen drauf. Sieht wirklich sehr, sehr professionell aus. Und das sah so gut aus, dass jemand aus der Community meinte, ey, ganz ehrlich, das hat jetzt auch, da wurde so gute Arbeit geleistet. Wollen wir nicht einfach ein echtes Team gründen? So. Und das war dann eine ziemlich gute Idee, fand derjenige und hat dann erstmal überlegt, aber wie funktioniert denn das und so. Und später, ein paar Tage später, wurde dann ein Gruppenchat eingerichtet und man wollte Croydon United dann wirklich in der Sunday League anmelden. Man schrieb dann später der FA, die ja die Liga betreut, eine E-Mail und monatelang kam irgendwie nicht viel. Man trainierte aber schon und versuchte schon mal gewisse Vorbereitungen zu treffen. Erstellte auch schon Social-Media-Seiten für den Verein und so weiter und versuchte weiterhin dieses Anmeldeformular zu bekommen. Das ist also nicht so ganz einfach. 5 Monate später, über 50 E-Mails hin und her, Telefonate und so weiter hat es gebraucht. Und am 12. Mai wurde Croydon United offiziell gegründet und als echter Verein anerkannt. In der Zwischenzeit hat der Typ, der dieses Logo, das Vereinslogo und die Trikots erstellt hat, seine eigene Trikotfirma gegründet. Und die hat dann tatsächlich auch die echten Trikots hergestellt. Ne? Also es war dann plötzlich ein echter Verein mit echten Trikots und ja, auch Ersatztrikots und so weiter. Es wurden 4 Freundschaftsspiele absolviert. Es gab 4 Niederlagen gegen Teams, die ja halt schon ein bisschen mehr Erfahrung hatten. Es waren halt 12 Jungs, die einfach da rumgekickt haben. Ne? Und bis Mitte Juni zur Jahresversammlung wurde man eingeladen und darauf vorbereitet, offiziell in die Liga aufgenommen zu werden. Und es war dann wirklich soweit. Und am 24. Juni wurde dann Croydon United offiziell vorgestellt. In der Saison 2021-22 wird man das erste Mal in der Sunday League mitmachen. Und am selben Tag bekam man dann auch wirklich das offizielle Trikot. Am 4. Juli gab es dann das erste Spiel gegen einen Ligagegner. Man konnte da dann auch wirklich dann das echte Trikot präsentieren. Man, es war aber
nicht ein sonderlich erfolgreiches Spiel, ist ja auch in Ordnung. Wie gesagt, der Verein wurde gerade gegründet. Und am 9. Juli hatte der Verein dann schon über 700 Follower auf allen Social-Media-Kanälen, sei es Instagram oder Twitter und so weiter, vorzuweisen. Man hat jetzt große Ambitionen, man will weiter wachsen, man will den breiten Fußball auch anbieten in dem Verein und will diesen Fußballverein, der aus einer Schnapsidee entstanden ist, weiter voranbringen. Und das ist doch so ein bisschen der Traum, den jeder hat, oder?
Ja, schön den eigenen Verein gründen, nach ganz oben führen. Natürlich noch geiler in echt als im Manager, ne? Also da, wenn man sich aussuchen kann, dann wird man es am Ende sogar so durchziehen, auf jeden Fall. Oder eine Kneipe gründen, wenn du sonst aufmachen.
Aber es hat ja in England fast schon Tradition, so seinen eigenen Verein zu gründen. Es gibt doch beispielsweise den Verein der United Fans, die sich nach der Besitzerübernahme gedacht haben, wir wollen irgendwie wieder unseren Verein haben, einen Verein der Mitglieder.
Arsenal auch.
Genau, und der spielt ja mittlerweile in so gar nicht allzu schlechten Verhältnissen. Also ist jetzt auch schon aus dieser Sunday League raus und so weiter. Also das hat ja durchaus Tradition dort. Aber ich finde das sehr schön, weil ich glaube, jeder von uns hat damals in diesen Fußballmanagern einen eigenen Verein gegründet, aus der eigenen Heimat, wahrscheinlich sogar den eigenen Bezirk repräsentierend oder sowas. Und wenn das dann wirklich Leben bekommt in Wirklichkeit, dann ist das doch eine schöne Geschichte. Croydon United, solltet ihr auf dem Schirm behalten, der wird groß.
Der wird groß, Marc hat es jetzt gesagt. Und wenn es so kommt, dann, ja, sind wir wahrscheinlich auch daran beteiligt. Weißt du was, das kommt hier auch direkt auf die Liste von Leuten, die wir einfach mal für Interviews anhauen. Vielleicht kommt ja jemand von Croydon mal vorbei. Und dann kann sie sagen, hello Croydon, this is Ballon Ohr Calling. Aber so oder ungefähr so wird es dann ablaufen. Freut euch schon auf dieses fantastische Interview. Ich habe tatsächlich auch zwei, ja, ich will es mal wieder so ein bisschen zusammenfassen. Eine Geschichte ist tatsächlich auch mit einem ganz kleinen Ross McCormack-Bezug für dich versehen. Also auch das habe ich wieder eingebaut. Es sind einfach wieder zwei dieser tollen Geschichten aus den englischen Untiefen, sagen wir mal vor 20, 30 Jahren, als Fußball noch ein bisschen anders gehandhabt wurde hinter den Kulissen. Und ja, es ging um Spielerverpflichtungen in beiden Fällen. Ich nehme das mal so als Doubleheader hier mit rein. Die erste Geschichte wurde von der Trainerlegende und übrigens dem begnadeten Geschichtenerzähler, also da kann ich jedem auch nochmal empfehlen, guckt euch alles an, was ihr findet von dem, Harry Redknapp, ehemaliger Trainer und wie gesagt, erzählt sehr gerne auch seine Zeit als Trainer. Da gibt es eine tolle Geschichte über die Verpflichtung rund um Carl Richards, einen Angreifer, dessen Name vielleicht nicht mehr so viel was sagt. Und das kann Harry Redknapp vollkommen verstehen und da selber anscheinend auch aus mehreren Gründen zumindest noch einen leichten Groll. Und die Geschichte beginnt wie folgt. Carl Richards wird für 10.000 Pfund verpflichtet damals. Das waren Summen, ja, da kann man sich schon vorstellen, da war noch eine andere Ära des Fußballs im Gange als das, was wir über das wir heute sprechen. Auf jeden Fall war das so, dass Harry Redknapp hingefahren ist sogar, um den Spieler dann persönlich einzusammeln. 10.000 Pfund auf den Tisch und den Spieler unter den Arm und ab. Wie ein guter Einkauf wird das Ding erledigt. Und er steht am Trainingsgelände, er lässt ihn stehen mit seinem Kumpel, den er jetzt nicht kennt. Und der steht neben ihm und sagt schon, ich bin 10-mal besser als dieser Karl. Ich habe 26 Saisontore, der hat nur 12. Ich spiele in einer anderen Liga. Warum verpflichtet ihr nicht mich, sondern Carl Richards? Und da soll Harry Redknapp zu ihm gesagt haben, ich kenne dich nicht, ich kann dich nicht kaufen, aber ich behalte dich im Auge. Dann ist er weggefahren, hat nie wieder richtig drüber nachgedacht. Dann hat er Karl eben mitgenommen und jetzt mal wörtliche Zitate, um zu unterstreichen, wie das Ganze lief. Wir haben Karl genommen und er war absolut nutzlos. Absolutely useless. Er konnte rennen, aber das war's. Wir haben 6 Spiele gespielt, haben keins gewonnen. Er war schrecklich. Das ist die Zusammenfassung von diesem Transfer von Harry Redknapp in seinen eigenen Worten. Aber, ja, nach 4 Spielen kam es noch zu einer weiteren Begebenheit. Und so langsam deutet sich vielleicht an, in welche Richtung das geht. Karl kam zu Harry Redknapp, der nicht mehr so gut auf ihn zu sprechen war, und hat gesagt, ey, ich habe einen Freund und der hat gefragt, ob er vielleicht mal zum Probetraining vorbeikommen könnte. Er ist auch ein Stürmer, so wie ich. Und dann soll Harry Redknapp wieder eigene Worte geantwortet haben, ist er auch so gut wie du, Karl? Und dann hat Karl geantwortet, nee, er ist nicht so gut wie ich, aber er ist auch okay. Harry Redknapp, ich muss jetzt leider ins Englische gehen, weil das so schön ist. Er hat geantwortet, well, tell him not to fucking bother then. Weil er sich dachte, Mensch, wenn der sogar noch schlechter als diese große Enttäuschung Kyle Richards ist, dann können wir es echt nicht machen. Auf jeden Fall haben sie am nächsten Samstag dann gegen Crystal Palace gespielt und Kyle kam wieder vom Spiel zu Harry und hat gesagt, pass auf, hier der Kumpel, der eigentlich bei uns so ein Tryout haben wollte, der spielt jetzt für Palace. Und Harry Redknapp hat geantwortet, geil, dann haben wir kein Problem. Also wirklich, man hört raus, die Resignation war riesig, die den Trainer da angetrieben hat. Auf jeden Fall, 3 Tore später vom Kumpel Ian Wright war es dann um ihn geschehen. Ja, Ian Wright hat 238 League-Treffer erzielt im Anschluss und auf jeden Fall, ja, die Zusammenfassung von Harry Redknapp ist, dass Karl nicht nur kein guter Stürmer war, sondern auch ein beschissener Scout.
Ian Wright liegen lassen, ja. Das ist wie, als wenn einem irgendwie, weiß ich nicht, die Apple-Aktie für 1 Euro angeboten worden wäre und man damals gesagt dachte, ja, komm, lass stecken, ist okay. Krass, ja, das ist eine schöne Geschichte, gefällt mir. Also so eine Geschichte kann gefühlt auch nur England bieten, habe ich das Gefühl.
Ich finde diese Art einfach, diese, well, tell him to not to fucking bother them. So wirklich dieses,
ja, das ist richtig,
meine, du bist schon richtig schlecht, Alter. dieser freundliche Umgang einfach, der da auch schon so mit reinspielt und immer im Hintergrund dieser Geschichte mitschwingt, das erfreut mich besonders, muss ich sagen.
Ja, ja. Finde ich sehr, sehr schön. Da kann man kaum was hinzufügen. Das ist sehr, sehr trocken, sehr, sehr gut. Und Ian Wright liegen zu lassen, ja, das ist, ich glaube, das wird jeden im Verein bis zu dessen Tod verfolgen, glaube ich. Das tut weh.
Ja. Da waren sie eher wrong als right, ne? Das muss man auf jeden Fall festhalten zu der Geschichte. Lass mich schnell noch eine hinterher schießen, dann schließt du das gerne, Ganze ab, gerne, weil gerne. Wir in ähnlichen Gefilden sind. Du erinnerst dich vielleicht an einen Spieler namens Ross McCormack. Der hat es ja zur Bekanntschaft, das erste Mal zu richtiger Bekanntschaft in diesem Podcast eigentlich geschafft. Und das Ganze liegt natürlich daran, dass wir mal eine Geschichte hatten, wie Roy Keane als Trainer beschlossen hat, dass er ihn nicht verpflichten wird. Und in dieser Kategorie, Roy Keane findet, ja, als Choleriker gute Gründe, um Spieler nicht zu verpflichten, habe ich noch einen kleinen neuen Eintrag nachzureichen. Dieses Mal geht es um Robbie Savage. Auch der stand auf dem Wunschzettel, ähnlich wie ein Spieler namens Ross McCormack, und wurde dann von Roy Keane mal angerufen, weil die Situation war so, Robbie Savage damals hat noch gespielt bei Sunderland und hatte nicht mehr so einen guten Stand. Hat er nochmal nachgefragt, können wir den vielleicht von euch holen? Sunderland hat Bereitschaft signalisiert, er hat sich auch persönlich mit dem Trainer schon über ihn unterhalten, hat gesagt, ja, er hat hier gerade irgendwie ein bisschen Pech in seiner ganzen Saison gehabt, aber ich glaube schon, dass er euch noch weiterhelfen kann, ne? Und dann war eigentlich die Entscheidung schon fast gefallen, ja, den Spieler, der könnte Sinn für uns machen. Und Roy Keane greift zum Hörer, hat sich die Nummer geben lassen, ruft direkt bei Robbie Savage an und es geht die Mailbox ran mit, hi, it's Robbie, what's up? Weil das nun mal gerade die Budweiser-Werbung damals, ich glaube, das ist ja eure Scary Movie 1, also ein popkultureller Bezug in der Mailbox von Robbie Savage, und das Ganze wird kommentiert von Roy Keane mit, I never called him back, I thought I can't be fucking signing that. Also,
ich hab das hier ist... Wieder, well, don't fucking bother then, habe ich mir gerade
gedacht. Ja, genau. Also, genau so muss es gelaufen sein. Roy Keane war sich überzeugt, dieser Spieler kann es weiterhelfen, und fand dann einfach die Mailbox so zum Kotzen, dass er sich nie wieder gemeldet hat.
Ich stelle mir das vor, wie der so richtig so einen nervten Blick hat und so das Gesicht in die Hand und so, for fuck's sake. stelle ich mir sehr, sehr gut vor. Ja, weiß man, was aus dem Savage geworden ist? Ist, glaube ich, ein Rapper dann geworden, ne?
Wrestler, okay, dachte ich.
Wrestler, ja.
Dann kommen wir, das sind schon wieder so andere Bezüge. Da siehst du wieder, in welchen Welten wir schweben.
Das ist richtig, ja.
Mitte 90er amerikanischer Wrestler ist meine Assoziation.
Randy Savage, ich weiß.
Du bist mehr so hip und cool, ne? Welcher Rapper ist am Start? 21 Savage heißt er?
Ja, siehst du, du weißt es doch.
Natürlich.
Du musst doch gar nichts sagen, also. Ist er am Start? Oh, Gottes Willen.
Gib mir mal ein Beat, komm, ich spitte ein bisschen was.
Der große Ballo-Ohr Freestyle-Rap. Dann haben wir hier offiziell Dann hört uns wirklich offiziell niemand mehr zu.
Wir müssen auch ein bisschen aufpassen. Ihr gehört, dass hier der große Chef Chris McCarthy von 90plus tatsächlich manchmal reinhört und wir müssen langsam ein bisschen aufpassen. Weil ihr habt das Gefühl, wenn es so weitergeht, dann wird irgendwann einfach ja ein, zwei wütende Briefe und dann sind wir raus. Deswegen reiß dich mal zusammen, lieber Marc. Komm mal wieder ein bisschen klar und erzähl uns doch vielleicht mal deine Geschichte.
Ja, das Scouting, was ich jetzt berichte, das hätte auch von Carl Richards sein können, um da den Knoten zu machen. Die Headline ist, 20 Monate altes Baby wird jüngster Fußballprofi in Belgien und unterschreibt beim FC Racing Boxberg. Also Bibi Boxberg.
Aber noch mindestens vier Monate. Ja, mindestens vier Monate keine Kopfballübung, wollte ich eigentlich sagen. Aber der
Bibi. Ja, ist die Fontanelle noch richtig weich.
Ja.
Die Geschichte stammt aus dem Jahr 2013, muss man dazu sagen. Ja. Sein Name, der Name des Babys ist Bryce Brights oder Brites. Also befinden uns ja in Belgien, deswegen, das kann jetzt alles sein. Oder Brit, wenn es eher französisch ausgesprochen wird. Also
Brite.
Wird B-R-I-T-E-S geschrieben. Und wir nennen ihn ab jetzt nur noch Bryce, Little Bryce. Little Bryce, ja?
Kann ich einmal ganz kurz nur, weil damit auch die Hörer auf dem Laufenden bleiben, weil ich es im letzten Podcast erwähnt habe, meine Französisch-Streak bei Duolingo ist bei 31.
Du bist eine Maschine. Also ab bald führen wir den Podcast bilingual, nehme ich an.
Ja, tri-lingual. wir hauen noch Englisch, haben wir ja schon eh drin. Also das wird ein ich Fest
noch für... Kölsch oder so.
Kann ich leider nicht.
Ja, traurig. Also, ne, Bryce kann damals noch nicht mal richtig Ball sagen. Na, dem werden noch die Windeln gewechselt und der Ball ist eher doppelt so groß wie er, gefühlt. Aber der sollte ein großer werden. Der einjährige Bryce ist der jüngste Fußballprofi Belgiens zu dieser Zeit und sicher auch der Welt. Nachdem er beim Verein namens FC Racing Boxberg in der Nähe von Genk unterschrieben hat, der sich speziell auf die Entwicklung und Förderung des Jugendfußballs konzentriert. Bryce beeindruckte die Trainer von Boxberg mit seinem, Zitat, höchst ungewöhnlichen Talent, als er einen Ball zwischen Hütchen hindurch dribbeln konnte. Das Kleinkind wurde daraufhin zum Training mit der U5-Mannschaft des Vereins eingeladen und auf der Stelle unter Vertrag genommen und erhielt seinen eigenen belgischen FA-Mitgliedsausweis, den kann man im Artikel tatsächlich sogar sehen. Der Clubsekretär oder der Pressesprecher vom Verein lobte Bryce Tugenden gegenüber der niederländischen Zeitung, die darüber berichtet hat. Zitat, Bryce schießt den Ball auf eine Art und Weise, die man nicht einmal bei Übungen mit 4- oder 5-Jährigen sieht. Seine Ballkontrolle ist für sein Alter unglaublich. So wie er mit dem Ball am Fuß zwischen den Hütchen dribbelt, kann er einen Pass nach links oder rechts geben. Wenn man ihn bittet, einen Ball 3 oder 5 Meter weit zu schießen, tut er das. Aber er darf noch nicht mit dem 5- und 6-jährigen Jungen spielen. Wir müssen behutsam vorgehen. Ja, das ist die Geschichte. Und da die Story von 2013 ist, habe ich dann mal geguckt, was ist denn aus Bryce Bites Brites geworden? Man findet nix. Also wirklich offiziell nix. Es gibt diese Artikel aus 2013 von mehreren Medien, aber es ist nichts über ihn zu finden. Ich sag mal so, vielleicht
nochmal 5 Jahre. Deutlich.
Bitte?
Vielleicht in nochmal 5 Jahren. Also, wenn ich richtig rechne, ist er jetzt 8, 9, irgendwie so. Vielleicht kriegen wir dann nochmal in 5, 6 Jahren das nächste Wunderkind und dann wirst du sagen, Mensch, ich hab's gewusst.
Es kann sein, aber er hat in den Jahren bislang zumindest nicht auf sich aufmerksam gemacht, so viel kann man sagen. Also keine weiteren Schlagzeilen produziert, die Jugend scheint da nicht auseinander zu schießen.
Peinlich, meiner Meinung nach, in dem Alter immer noch nicht abzuliefern.
Unangenehm. Es ist halt traurig, ne? Also wir sehen es bei Mukoko, da ist erstmal der Hype groß und dann finde ich die Quote auch eher ernüchternd. Also dementsprechend ist es oftmals einfach auch dünne, was dann da von den angeblichen Top-Talenten der Welt so kommt. Aber gut.
Ist überall so. Auch bei Barca jetzt hier, Ansu Fati, wurde ja auch richtig abgefeiert. Ich habe den seit Monaten nicht mehr spielen sehen.
Wo ist der?
Ja.
Wo ist der? Also, Pedri, der sieht aus, weiß ich nicht. Also, naja. Top-Talente. Die heben zu schnell ab. Ich glaube, das ist das Ding. So viel zu Little Bryce. Mal sehen, ob wir da noch den nächsten Ødegaard sehen oder nicht. Bin sehr gespannt. Aber hier habt ihr zuerst von dem Namen gehört, falls ihr irgendwann nochmal davon lesen solltet. Er hat es schon damals gekonnt.
Ja.
Wenn du jetzt nichts mehr hast, würde ich mit dem Random Fact der Folge, das gab es noch nicht, seine neue Kategorie abschließen.
Ja, okay. Dann bitte.
Ja, weil es gibt ja so Sachen, die sind sehr ulkig, aber die reichen jetzt nicht für eine vollständige Story, ne? Und deswegen dachte ich mir, das können wir jetzt vielleicht mal einführen. Random Fact der Folge. Ich finde, ich starte auch mit einem guten. Alex Ferguson hat die Oma von Trent Alexander-Arnold gedatet.
Okay.
Ja. Das ist tatsächlich so, dass damals irgendwie sowohl die Oma von Trent Alexander-Arnold als auch Alex Ferguson, ne, ehemaliger Trainer von Manchester United, man kennt ihn, Sir Alex Ferguson, ist vollkommen richtig, gleichzeitig in ihrer Teenagerzeit in Glasgow gelebt haben. Und nach einiger Zeit ging man dann getrennte Wege. Man trennte sich, die Oma von Trent Alexander-Arnold zog es nach New York, wo sie auch heiratete. Und ja, das ist übrigens auch, dass Alexander-Arnolds Onkel lange Zeit Vereinssprecher bei United war. Das ist also eine weitere familiäre Bindung an den Verein. Und trotzdem ist TAA ja dann doch bei Liverpool gelandet.
Und Vorzeigescouser sogar, ne? Also auch schon wirklich als Liverpooler Junge quasi Aushängeschild von der regionalen Verbundenheit der Mannschaft und so wirklich eins der Aushängeschilder geworden, obwohl man da ja dann ja anscheinend doch recht enge Bindung zum Erzrivalen sogar hat.
So ist es. Aber ja, dementsprechend hätte das zwischen denen geklappt, dann hätte es wahrscheinlich Trent Alexander-Arnold auch nie gegeben. Ne? Also, aber ja. So haben wir sowohl Sir Alex Ferguson als auch TAA für den Fußball bekommen und das ist ja die Hauptsache.
Ja, manchmal ist der Verzicht dann doch der größere Dienst an der Allgemeinheit. Es freut mich, dass sie die Finger voneinander lassen konnten, dann doch.
Das sagst du dir auch nach jedem gescheiterten Tinder-Date, ne?
Ich möchte mich nicht mehr zu Tinder-Dates öffentlich äußern. auch egal, aus welchen Gründen. Gut. Dann können wir mal langsam Richtung Ende des Podcasts kommen. Marc, es war wie immer sehr schön. Wir haben die zweite Liga durchgesprochen mit Eva. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Dann haben wir unsere Geschichten hier heute am Start gehabt. Auch sehr, sehr schöne Sachen dabei. Und ich freue mich auch, dass wir das dann in der nächsten Folge in 2 Wochen, der Rhythmus bleibt ja gleich, wiederholen werden. Da freue ich mich schon sehr drauf. Auch da vielleicht ja mal wieder mit einem anderen Gast. Auch das könnte spannend werden. Lohnt sich auf jeden Fall, da einzuschalten. Und ansonsten bleibt uns gar nicht mehr viel zu sagen, außer von meiner Seite würde ich sagen, in dem Sinne, schöne Grüße nach Deutschland.
Ja, ich kann da gar nicht mehr zu viel hinzufügen. Bleibt uns treu. Auch hier nochmal, wir sind ja eigentlich immer noch ein junger Podcast, ne? Wenn man sich die Folgenanzahl anschaut. Dementsprechend wäre es vorzüglich und wir würden es wahnsinnig schätzen, wenn ihr auf iTunes beispielsweise Rezensionen abgeben würdet, vorzugsweise natürlich gute, damit wir in diesen Rankings aufsteigen. Die sind tatsächlich nicht unwichtig und ihr könnt uns natürlich aber auch immer jederzeit, wenn ihr jetzt kein iTunes habt, das soll ja auch vorkommen, ich gehöre auch zu dieser Riege, dann könnt ihr uns gerne auch privat Feedback dalassen, was ist gut, was ist sehr gut, weil schlecht gibt es ja in dem Sinne nicht. Also es gibt eigentlich nur Dinge, die wir noch besser machen könnten. Da würden wir sehr froh drüber sein. Ansonsten,
Ja, helft mir vielleicht auch auf dem Weg zu einer meiner Allmachtsfantasien einfach so groß bei iTunes werden, dass es irgendwann iTunes ist.
Tschüss. Und damit beenden wir diese Folge. Bis dann.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
90 Plus präsentiert Ballon Ohr. Die besten Geschichten des Fußballs.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.